Episode 10. Corona, auf in ein selbstbestimmtes Leben. Roberto ist Berner und Marc Dechemann im Gespräch mit Berfen Gösen. Gestartet für einen Forschungsmonat nach Rojava und erst nach 5 Jahren ins Corona-Deutschland zurückgekehrt. Weil sie nicht erforschen wollte, wo es tätige Hilfe brauchte. Weil sie hier ihre Geschichte von Rojava erzählen möchte, aber in ein Corona-Shutdown zurückkehrte. Vom Unterschied, um Leib und Leben zu kämpfen in Rojava und im Corona-Deutschland. Und von der Sehnsucht nach Gerechtigkeit.
Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isbern. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Das neue Normal. Ich begrüße alle, die uns zuhören. Und ganz besonders begrüße ich natürlich auch die, die hier mit mir in dieser Sendung sitzen. Zum einen Marc Dechmann, mein herzlicher Kollege aus Hamburg, und Berfin Gösen, unsere Gästin heute in Folge Numero 10. Es wird, ja, wow. 10, kleines Jubiläum. Es wird besonders spannend heute. Und bevor es richtig spannend wird, gibt es noch einen kleinen Countdown und danach starten wir direkt mit unseren 10 knackigen Fragen, auf die du, Berfin, gerne mit Ja oder Nein oder mit dem einen oder dem anderen antworten darfst. Okay. Final Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Berfin, Corona, Krise oder Chance?
Chance.
Corona, im Rückblick groß oder klein?
Groß.
Gefährlich oder ungefährlich?
Gefährlich.
Corona, Wirtschaft oder Gesundheit retten?
Gesundheit retten.
Corona, das... Jetzt, die wird noch besser. Das neue 9-11, danach ist alles anders?
Danach ist alles anders, aber nicht das neue 9-11.
Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
Gar nichts von beiden.
Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
Ja, auch beides tatsächlich.
Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
Jetzt gerade klare Anweisung, ne? Kann sich noch ändern.
Er kann sich noch ändern, genau. Berfin, die Frage wollte ich dir schon immer mal stellen. Bist du systemrelevant?
Als Einzelne nicht, aber organisiert schon, definitiv.
Berfin, Robertos wichtigste Frage kommt zum Schluss.
Ja.
Lennon oder McCartney?
Lennon oder McCartney?
Ja.
Dann sage ich Lennon McCartney.
McLennan, ne? Genau. Okay.
Ja, genau.
Roberto, okay, du hast gesagt, mit der Berfin müssen wir unbedingt sprechen. Also neben der herzlichen Art. Warum noch hast du gesagt, wir müssen unbedingt mit Berfin sprechen?
Ach ja, es ist So spannend, wie ich Berfin finde, ist auch überhaupt die Frage, warum müssen wir mit Berfin hier in diesem Podcast sprechen? Ich habe Berfin vor gut 8 Jahren kennengelernt für so ein UNESCO oder bei einem UNESCO-Freiwilligendienst. Da ist sie ins Ausland gegangen. Und im Nachgang haben wir uns immer wieder getroffen und total spannende Gespräche geführt. Also albern waren die einen und spannend die anderen über kleine Dinge des Alltags, aber auch über die große globale Lage. Das fand ich damals schon total beeindruckend, weil Berfin immer noch sehr jung ist und damals ja noch jünger war. Und jetzt kommt aber der ausschlaggebende Punkt. Vor 5 Jahren war Berfin dann von jetzt auf gleich weg. Und das war, glaube ich, der Bus bei dir im Hintergrund mal.
Ja, guck mal. Was? Spätestens jetzt haben wir eine Aufnahme.
Ach, schön, ja, genau. Ich bin halt ein Profi, Medienprofi, durch und durch. Vor 5 Jahren war Berfin einfach weg. Und dann war sie vor ungefähr 5 Wochen einfach wieder da. Und in der Zwischenzeit, ja, war sie eben nicht in Deutschland. Und sie war kommen wir vielleicht gleich da noch drauf, weiß ich nicht, Syrien, Irak, Kurdistan, I don't know. Und mich hat es sowieso privat jetzt schon die ganze Zeit interessiert, was war da, was hat Berfin gemacht, und das wird jetzt ja sicherlich keine touristische Reise gewesen sein. Und ich dachte mir so, wenn es einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin gibt, die man fragen kann, was bedeutet eigentlich jetzt sozusagen, alles ist anders oder bleibt alles anders oder wie auch immer, dann ist es auch Berfin, und deswegen müssen wir mit dir reden.
Ja, eine neue Perspektive, die wir so nicht haben. Berfin, wenn du das hörst, hat Roberto dich gut beschrieben? Findest du dich daran wieder?
Ja, also da finde ich mich wieder. Also ich war hier, ich war plötzlich weg, ich bin plötzlich wieder da und mache eure 10. Folge. Ja, das stimmt schon alles so im Ablauf.
Berfin, zur Person. Wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Und eine Frage, die wir gerne stellen, ist, wenn du deinen CV, deinen Lebenslauf in 60 Sekunden zusammenfassen musst, so gib uns eine Idee zu dir und wie du zu der Person geworden bist, die du heute bist.
Ich bin in Bielefeld geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind Kurden, deswegen hatte ich schon immer so eine kurdisch-politische Erziehung. Bin dann zur Schule, habe mein Abitur gemacht, bin ins Ausland, bin wieder zurück, habe angefangen mit dem Studieren. Und dieser ganze Ablauf, also das, was so der rote Faden in meinem Leben war, war politisch zu sein. Also das ging bei uns gar nicht im Haushalt irgendwie, nicht politisch zu sein oder das Weltgeschehen nicht zu verfolgen, nicht auf dem neuesten Stand zu sein. Also das hätte zu krasse soziale Sanktionen innerhalb der Familie gegeben. Aha. Deswegen waren wir schon immer so eine politische Familie. Das ist halt so der rote Faden bei mir. Man macht ja ganz viele Sachen. Man geht zur Schule, Abitur, Hobby, Fußball. Aber sowas halt konstant war, war immer dieser politische Faden. Genau. Und so bin ich dann, glaube ich, auch zu den Menschen geworden, der ich jetzt bin, weil ich ganz viele politische Richtungen auch ausprobiert habe. Mhm. Also genau. Und das mich dann letztendlich irgendwie nach Kurdistan geführt hat. Und dazu mein Studium abzubrechen und da zu bleiben.
Okay, krass. Wenn du sagst, du hast gelernt oder bist erzogen worden, politisch zu sein, gleichzeitig sagst du selber, ich bin politisch. Was ist für dich politisch sein? Was heißt das?
Sich außerhalb der Familie oder des Freundeskreises mit Menschen zu beschäftigen und mit dem System, in dem wir leben. Und das Weltgeschehen zu verfolgen und sich als ein Teil von diesem Weltgeschehen zu sehen, egal wie weit das vielleicht entfernt ist von einem, sowohl psychisch als auch physisch.
Mhm. Und das macht ja jeder auf seine Art und Weise. Und trotzdem ist dieses Politischsein für dich sozusagen eine besondere Klangfärbung. Und wenn du sagst, du bist politisch, das hast du so nicht gesagt, aber sind andere ja auch vielleicht, nimmst du als weniger politisch wahr. Was macht diese Ecke aus, politisch da schärfer oder klarer oder weiter zu denken?
Ja, ich glaube, im Politischsein hat man so einen kleinen Radikalisierungsprozess dann halt auch immer, ne? Also um halt den Grad an Politischsein zu bestimmen. Bei mir war das dann halt, wenn ich irgendwie mit 13 da in der Linksjugend war und irgendwie Marx gelesen habe, hat mich das politisiert und es hat mich halt so, je mehr ich die Wirtschaft verstanden habe, in der wir uns halt befinden, hat mich das dann natürlich auch radikalisiert, dass ich gesagt habe, so okay, es reicht jetzt nicht nur zu lesen, sondern vielleicht muss ich auch eine Demo machen oder was dazu zu schreiben irgendwie, ne? Also da hat man dann verschiedene Ideen. Und dann wird das halt immer mehr, weil man immer mehr an Wissen auch gewinnt. Und die Frage ist ja immer, wie man mit Wissen umgeht und ob das wirklich einen so, das Wissen, was man hat, ob das einen tangiert oder ob man das einfach nur so theoretisch hat. Und für mich war immer, und ich glaube, das liegt halt eher so an meiner Person, dass ich halt, egal was ich mache, es praktisch machen muss, weil sonst für mich, ja nicht, dass es keinen Wert hat, aber dann werden halt schnell Sachen für mich super langweilig. Das war dann halt so die persönliche Ebene da, die damit gespielt hat, die halt dafür gesorgt hat, dass ich halt immer neben dem ganzen Theoretischen, was ich mir aneigne, auf jeden Fall etwas Praktisches nebenher machen muss. Genau. Und das hat dann dazu geführt, dass man halt von weniger politisch zu mehr politisch oder von anders politisch zu anders politisch gekommen ist halt. Es gibt halt verschiedene politische Formen. So, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, auf jeden Fall. Aber es war meine Entscheidung, so zu sein.
Ja.
Ja.
Ja, und das heißt sozusagen, eine bewusste Auseinandersetzung mit deinem Umfeld zu machen und das als wesentlichen Teil deines Lebens zu begreifen. Du hast gesagt, du bist vor fünf Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, als Studentin bist du weggefahren irgendwo hin, bist dort vor Ort gewesen und da geblieben, was du aber noch nicht geplant hattest beim Abflug, so höre ich's. Erzähl uns ein bisschen dazu. Welches Studium hast du verlassen? Wo bist du hingekommen? Warum hast du dich entschieden, weg zu sein?
Ich habe Sozialwissenschaften studiert. Und wollte dann halt, und das ist ja schon auch so, dass man sich da mit Gesellschaften beschäftigt und Systemen, die herrschen. Und in diesem und dann war natürlich halt ab 2010 der arabische Frühling. Das haben wir alle mitbekommen. Und es hat sich dann ja alles so zugespitzt und der arabische Frühling wurde halt immer größer. Alternativen auf einmal sind aufgetaucht und es gab dann eine ganz krasse Entwicklung im Mittleren Osten, eben auch in Kurdistan. Genau, in meiner Heimat. Und ja, das hat dann natürlich schon, dann hat man die politische Aktion dazu gemacht und Dann im Studium, im Rahmen meines Studiums für eine Bachelorarbeit, musste ich mir halt auch überlegen, was ich da inhaltlich überhaupt zu machen möchte. Und da war für mich schnell klar, dass ich auf jeden Fall etwas mit oder über Kurdistan machen möchte. Und da gab es dann halt die Idee, komm, ich reise einfach mal hin und mache eine Feldforschung, guck mir das mal an. Genau. Und dann kam es mir vor Ort so unglaublich schäbig vor, dass ich in meine Heimat gefahren bin mit Menschen und mich irgendwie mit Menschen getroffen habe, die im Krieg sind, beziehungsweise auch einen ganz krassen Krieg hinter sich haben, sich in Krisensituationen befinden und Aufbauarbeiten leisten und ich dafür eine Feldforschung hingegangen bin. Also es kam mir dann so surreal irgendwann vor, weil das alles viel zu echt war, was da um mich herum passiert ist. Und dann habe ich halt, ich hatte einen Rückflug. Hatte ich tatsächlich. Ja. Für nach einem Monat. Und da habe ich dann angerufen und meinte, ja, nee, ist nicht. Ich kann jetzt nicht zurück und ich kann jetzt auch nicht diese Sachen für irgendein Studium ausnutzen, weil das ist hier gerade einfach viel zu ernst. So.
Ja, wow. Was ist das Erlebnis, was das so ernst gemacht hat? Oder das geht nicht?
Es war einfach, diese Menschen da zu sehen. Ne? Also erstmal, das, was das so krass war, so das geht nicht, das war ich selbst. Ich ging nicht klar. Mhm. Und warum ging ich nicht klar? Weil ich in Relation beziehungsweise in Anbetracht der Tatsache oder in den Umständen, in denen ich mich befunden habe, ging ich nicht klar so. Und ich konnte, um mich selbst halt auch ernst zu nehmen, so, weil ich ja jetzt hier auch die ganze Zeit so rausposaune, ich bin ein politischer Mensch, um mich da auch wirklich als politischer Mensch definieren zu können und irgendwie von diesem Status Homo economicus irgendwie wegzukommen, habe ich gesagt, muss ich was machen. Genau, und deswegen musste ich halt bleiben. Und das waren dann halt weniger die Zustände. Die Zustände sind klar, es ist eine Kriegssituation, dass wir das jetzt so als Europäerinnen und Europäer sowieso nicht kennen. Und was das überhaupt heißt, wenn da Familien irgendwie auseinandergezogen werden, irgendwie Migration entsteht, Flucht entsteht, ne, wo Leute eigentlich gar keine Lust drauf haben. Das ist halt Zwang, ne, alles mit Zwang verbunden. Gleichzeitig aber diese unglaublich krasse Alternative zu sehen, die da aufgebaut wurde, weil als ich kam, war ja schon was, ne, also genau. Dann zu sehen, dass Menschen, die aus Europa mit so einem eurozentristischen Blick schon immer so ein bisschen, ne, so hinten dran hängen quasi, weil es da kein Internet 5G gibt oder so, es einfach mit ihren gesellschaftlichen Strukturen geschafft haben, so eine autonome Selbstverwaltung zu entwickeln und über Rätesysteme sich zu organisieren, wo jeder Mensch eine Stimme hat. Also Demokratie aus dem Bilderbuch, so. Also und mich da so als europäischen Menschen wahrzunehmen, das war dann halt, da musste ich auf jeden Fall selber für mich Konsequenzen irgendwie fassen.
Und wenn ich da auch kurz meine, ich sage jetzt mal, einfältige eurozentristische Sichtweise ergänzen darf. Ich habe erst von Berfin vor ein paar Wochen von Rojava, oder heißt es Rojava?
Es heißt Rojava.
Rojava gehört. Die Hörerinnen und Hörer, die können ja mal googeln oder Ecosian, was es damit auf sich hat. Das findet gar nicht statt in der Berichterstattung hier in Deutschland, zumindest auf den Kanälen, die ich nutze. Und das hat mir das auch nochmal so vorgeführt. Man kann ganz, ganz, ganz viel ausblenden, auch an guten Sachen, auch an spannenden Sachen. Weil man es ja auch nicht muss, wenn es weiter weg liegt.
Ja, aber es ist auch interessant, ja, ne, dass das so ausgeblendet werden kann, einfach so was Großes. Also das ist ja, das heißt ja schon, dass es eigentlich mit irgendwas bezweckt wird. Manchmal gucke ich Nachrichten und dann erzählen die irgendwas von irgendeinem Hund, der verloren gegangen ist und wiedergefunden wurde. Das ist ja auch schön so. Und ich denke mir so, dafür wurden jetzt 2 Minuten 52 Sekunden irgendwie geopfert, so hat man seine Nachrichten gefüllt, aber man hat es nicht geschafft, 1 Minute von echtem Weltgeschehen, von echten Revolutionen zu berichten. Aber das ist natürlich dann auch bewusst, ne? Und ich möchte das auf jeden Fall auch sagen, dass das bewusst ist.
Ja. Rojava, erzähl uns ein bisschen dazu, damit wir jetzt nicht über den Hund reden, sondern über das eigentliche Thema.
Ja, Rojava, also nach diesem arabischen Frühling ist ja dieses Vakuum da aufgetreten, dieses politische, ne? Also Leute haben Aufstände gemacht, wollten ihre Regierung nicht mehr, haben gesagt, ey, das ist alles hier mit Zwang und Unterdrückung verbunden. Das ist fernab von jeglichen Menschenrechten. Wir wollen selbstbestimmt sein. Genau. Und dadurch ist das ja so entstanden, dass das so ins Rollen gekommen ist. Das ist in Tunesien hat das angefangen und das ist halt bis in den Mittleren Osten und die Menschen sind auf die Straße gegangen. Aber daran müsstet ihr euch auch noch ein bisschen erinnern.
Ja. Ich erinnere mich an einiges daran. Aber Rojava selber sozusagen als Fokuspunkt, da hätte ich auch einen blinden Fleck auf meiner politischen Landkarte.
Ja. Dann gab es halt diesen Bürgerkrieg, wo einfach auch, also laut NATO auch, ne, bis 2013 einfach 100.000 Menschen getötet wurden. Also Demonstranten, Zivilisten. So, Demonstrantinnen und Zivilistinnen, so. Und genau, und aus diesem Vakuum heraus haben Menschen angefangen, sich in Rojava selbst zu organisieren. Das sind halt ungefähr so schätzungsweise 5 Millionen Menschen, die da leben. Und das sind halt größtenteils auch Kurdinnen, die halt unter dem
Vakuum... Das ist in Ostsyrien, ja? Oder Nordsyrien?
Genau, Nordostsyrien, genau. Mhm. Und die halt die kurdische Minderheit in Syrien, also in Syrien, wenn du es als Staat betrachtest, sind Kurden mit ihren 5 Millionen eine Minderheit. Und die hatten da halt auch keine Minderheitsrechte oder halt so selbstbestimmte Rechte. Genau, und aus diesem Vakuum heraus haben sie es dann geschafft, in einer solchen Krisensituation anzufangen, ihr eigenes Land aufzubauen. Also Land im Sinne von, stellt euch das jetzt nicht so mit Grenzen vor, weil deren Lebensphilosophie beziehungsweise Ideologie besagt, dass man keine Grenzen braucht, ne? Also diese Staatsgrenzen. Und dann haben sie halt angefangen zu sagen, das Problem sind Staaten. Das Problem sind nicht Minderheiten oder Menschen, sondern das Problem ist das Konstrukt Staat, welches halt so pseudo aufgebaut wird, dass eben Minderheiten kein Sprachrecht haben, beziehungsweise Kulturen auch dabei verloren gehen und es immer so und im Staat einen Homogenisierungsprozess von Menschen gibt. Und dass man da so entgegenwirken wollte und gesagt hat, so, wir machen keinen Staat, wir machen eine autonome Selbstverwaltung. Und das hat natürlich viel Kraft und viel Zeit und alles Mögliche gekostet, viel Mühen, auch kleine Probleme und Schwierigkeiten verursacht. Aber egal, wie viele Schwierigkeiten waren, die waren selbst ausgelöst und wurden auch wieder selbst gelöst. So, und jetzt gibt's zum Beispiel dort Rätesysteme bis ins Große, von klein bis ganz groß. Also du hast halt, jede Straße organisiert sich selbst. Und nun, ob da Aleviten sind, Muslime sind, Kurdinnen, Araber, Assyrer, also alle haben das gleiche Stimmrecht und entscheiden, was in ihrer eigenen Straße passiert, dann was in ihrem Viertel passiert, dann was in der Stadt passiert und dann was in da muss man sich als Kanton, ne, so wie im Bundesland vorstellen, was dann im Kanton passiert.
Also quasi so eine kurdische Eidgenossenschaft.
Ja, genau. So. Aber es ist nicht kurdisch, ne? Es ist halt voll wertvoll oder voll wichtig für die Menschen, dass es nicht kurdisch ist, sondern dass da halt alle partizipieren.
Ah, okay. Das heißt, es gibt eine neue Identität. Wie würde sich die Region, wie würden sich die Menschen in dieser Region dann beschreiben? Was sind die dann?
Neue Identität im Sinne, ja, es ist halt in Deutschland ganz interessant, ne? Man hat immer dieses Identitätsding, weil man einfach auch jahrelang versucht hat, Leute irgendwie zu integrieren oder zu assimilieren und so. Deswegen, aber die Frage stellen die sich nicht, weil die eine Identität haben und alle Menschen sollen damit ihrer eigenen Identität teilnehmen. Also ich bin Kurdin und habe diesen kulturellen Hintergrund und mit diesem kulturellen Hintergrund mache ich mit. Dann gibt's die Araberin, die sagt, ich bin Araberin, ich habe so und so einen Hintergrund und ich mache mit dem mit und meine Wünsche und Ziele für die Zukunft sind. Und dann nennt man, das kann man dann wirklich Multikulti nennen, ne? Weil es nicht nur darum geht, dass Leute sich gegenseitig abwechseln. Also guck mal, das ist im Kurdisch sein oder das ist im Arabisch sein doof, lass mal was Neues draus machen, sondern alle mit ihrer Farbe dran teilnehmen und das wird dann halt wie so ein Regenbogen statt so eine Mischmaschfarbe.
Ja, und das ist eigentlich die Identität dann, ne? Sagen, wir sind vielfältig so, wie wir sind und wir müssen uns nicht sozusagen homogener machen, als wir sind, sondern wir lieben diese Vielfalt oder so. Was war deine Rolle in dieser ganzen Situation?
Meine Rolle war erstmal, Schülerin zu sein. Also dahin zu gehen und mir das erstmal alles überhaupt anzugucken. Zu lernen, wie die das eigentlich gemacht haben, was da eigentlich vor sich geht. Das ist nicht so ein Prozess, den man innerhalb von einem Tag verstehen kann. Es ist ein Prozess, der dich in 2 Minuten überzeugt und dich komplett einnimmt, dich Feuer und Flamme macht. Aber es ist ein längerer Prozess, auch wirklich zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht und was man da überhaupt machen kann alles, was man da eigentlich alles leisten kann und was das für eine große Größe hat. So, ich habe ja auch schon auch, dadurch, dass ich halt in Deutschland groß geworden bin, immer schon gedacht, so, ja, könnte man das auf Deutschland anwenden, ne? Ist das jetzt ein alternatives Weltsystem? So. Genau. Und das war dann halt so mein Ding, dass ich mich da erstmal als Schülerin wahrgenommen habe. Bis dahin, dass ich dann halt an den Strukturen dann aktiv partizipiert habe, in, dass man irgendwie ein Waisenheim gegründet hat, Frauenhäuser aufgebaut hat, die Rätestrukturen mit organisiert hat. Ich meine, ne, es war halt, du musstest jede Straße organisieren, ey, mach ein Rätesystem auf. Ja, dann fragen dich, was ist ein Rätesystem? Und dann erklärst du denen das. Also so eine politische Aufklärungsarbeit zu leisten, die Leute halt, soweit es geht, an die Hand zu nehmen, beziehungsweise gleichzeitig von denen an die Hand genommen zu werden und etwas gemeinsam aufzubauen.
Mhm. Da würde ich gerne mal reingehen. Gab es Situationen und wenn ja, wie haben die sich für dich so angefühlt und wie bist du damit umgegangen, in denen du auch Zweifel bekommen hast an deiner Entscheidung, da zu bleiben und nicht zurückzugehen? Weil du wusstest ja, glaube ich, die ganze Zeit lang gar nicht, gehst du überhaupt nochmal zurück?
Ja, das stimmt.
Nach Deutschland.
Ja, aber das sind ja keine Zweifel. Also ich habe ja schon manchmal überlegt, oh, ist es jetzt an der Zeit zurückzugehen? Habe ich... Aber wenn ich zurückgehe, was mache ich dann? Also so ohne Ziel wollte ich halt auch nicht. Also zurückkommen, um zurückzukommen, das wollte ich halt auch nicht. Und genau, also es waren ja nicht so, es sind ja keine Zweifel dann. Einfach nur so, dass man es schon manchmal überlegt hat, so ah, eigentlich könnte man jetzt nochmal zurück. Aber was mache ich dann da? Bin ich schon fit genug, um das, was ich hier gelernt habe, dort auch weiterhin zu vertreten und zu verteidigen? Oder brauche ich noch ein bisschen? Weil wieder zurückzugehen und das dann, dass mir dann Rojava wie so ein Traum vorkommt irgendwie. Also das wäre dem Ganzen nicht recht geworden, weil das halt eine total, also es ist eine viel zu krasse Realität, als dass ich mir die Dreistheit daraus nehmen könnte, mir das dann hier wie so ein Traum vorzustellen.
Das heißt, es gab jetzt nicht so einen Moment, wo du dachtest, ah shit, ich bin jetzt von jetzt auf gleich getrennt für länger von meiner Familie, von meinen Freunden. Das war eine Schnapsidee, sage ich jetzt mal, sondern es war schon vorwiegend so ein Ding, es war eine richtige Entscheidung, hier zu bleiben, mit, in Anführungsstrichen mit den Opfern, die ich dafür gebracht habe, aber die wiegen das auf jeden Fall auf, hier zu sein, in Rojava und auch hier zu machen.
Ja, der Luxus ist ja auch, dass ich, wenn ich hätte gewollt hätte, ja auch jederzeit hätte zurückkommen können und deswegen hast du da nicht so ein krassen Film irgendwie.
Ja. Das ist ja ein bisschen auch sozusagen die Überschrift unseres Podcasts, die Zeit nach Corona, Zusammenarbeit nach Corona. Und gleichzeitig ist es wichtig, deine Perspektive zu verstehen vor dem Hintergrund deiner Erfahrung in Rojava. Wie bist du jetzt dann zurückgekommen? Also irgendwann hast du entschieden, zurück zu sein, sonst wärst du jetzt nicht unser Gast in Bielefeld.
Genau, ja. Ich hatte tatsächlich bürokratische Probleme auch, die ich lösen musste. Und das war dann so ein Anhänger, also Aufhänger, wo ich meinte, so, ja, eigentlich müsste ich zurück.
Was war so ein bürokratisches Problem?
Ja, ich hatte halt, ich hatte keinen Pass und so, ist alles abgelaufen. Ja. Mhm. Man hat ja so einen Reisepass und der läuft dann halt irgendwann ab und das hatte ich dann ein bisschen nicht mehr auf dem Schirm. Und das ist mir dann eingefallen, genau. Und dann dachte ich so, ja, das wäre dann ja doof, wenn der abläuft. Dann ist man ja überall dann irgendwie, das wäre nicht so gut mit illegaler Aufenthalt und allem drum und dran. Das ist dann halt juristisch ein bisschen schwierig. Genau, das war zum einen so der Aufhänger, wo man gesagt hat, ja, eigentlich müsste ich jetzt nochmal zurück, so ob ich will oder nicht. Und genau, dann habe ich das einfach mal so. Und dann habe ich gedacht, so, ja, aber jetzt nach 5 Jahren, ich fühle mich auch stark genug. Und es ist halt auch eben, das ist halt so wichtig, ne? Und das zeigt ihr jetzt auch so. Also nicht falsch verstehen. Aber es gibt Menschen, die nicht davon wissen, was in Rojava passiert, so. Obwohl aber die deutsche Regierung zum Beispiel da auch das weiß, so. Und da auch mitmacht, ne? Also dieser Daesh, also als die Daesh da eingelaufen ist, da war ja keiner irgendwie, wussten ja alle Bescheid, so. Und dann halt natürlich auch, in Kurdistan gibt es jetzt eine Struktur und das wird weiterhin aufgebaut, aber ich habe ja schon so irgendwie, das klingt jetzt vielleicht für Leute komisch, aber ich habe ja schon als Kind immer diesen Traum von der Weltrevolution gehabt. Und dann musste ich das ja aber auch irgendwo hintragen und irgendwo dann machen. Und dann musste ich halt auch habe ich gesagt, so, ja, wenn du das willst, dann musst du halt auch irgendwo hin, wie zum Beispiel Deutschland, wo du halt nochmal sozialisiert wurdest und wo du nochmal aufgewachsen bist, um diese Strukturen dahin zu hinzubringen. Zum einen, dass du die Brücke schlagen kannst, um Rojava von hier aus auch zu helfen und andererseits eben diese Perspektive, die du gewonnen hast, das ist halt eben die Frage, wie geht man mit Wissen um, ne? Ist das mein Wissen oder ist das unser Wissen? Dieses Wissen woanders hinzutragen und Menschen die Möglichkeit zu geben, eben genauso in einem neuen System, alternativen System zu leben. Und das war halt so dann der zweite Punkt, wo ich gedacht habe, so
deine Mission.
Geh deinen Pass verlängern und mach die Revolution in Deutschland.
Okay. Und hören wir mal öfter von dir, das ist hervorragend. Aber lass uns doch gucken. Ich habe ganz viele Bilder zu Kurdistan und Türkei und sowas. Und es ist nicht so, dass man sich da nicht interessiert. Und gleichzeitig höre ich zu, als ich wüsste gar nichts und fühle mich auch so. Und ich würde mich nicht als unpolitischer Mensch begreifen. So wird es wahrscheinlich einigen bei uns von unseren Hörern gehen. Du hast die Idee, du möchtest Wissen teilen. Wenn ich jetzt gucke, du kommst vor 5 Wochen zurück, mitten in diese Corona-Zeit, dann ist ein Segment unseres Interviews immer, was ist die Situation in den letzten Wochen, wo du sagst, wenn ich mir die angucke, fuck, die ist echt anders. Und unsere Zeitrechnung ist ja ein bisschen vor Corona, nach Corona. Ich weiß gar nicht, ob deine Zeitrechnung eine andere ist. Was ist die Situation in der letzten Zeit, wo du sagst, ja, wow, da ändert sich gerade was.
Ich habe richtig witzig, ich bin so durch die Stadt gelaufen und habe eine Freundin gesehen, die ich einfach seit 5 Jahren nicht gesehen habe.
Ja.
Und ich wollte mich auch bei ihr melden, aber ich hatte halt weder noch Nummer noch irgendwas so, hat es sich bei ihr auch viel verändert und es war halt voll der Zufall, dass sie getroffen hat. Und sie sieht mich und sie freut mich und bleibt auf einmal stehen und sagt, ja, und dann merke ich so, hä, warum bleibt sie denn stehen? Also was ist jetzt passiert gerade? Ist sie sauer? Und dann sagt sie so, ja, sorry, Corona, ich kann dich nicht umarmen.
Au, gosh.
Ich war so, okay, ich wusste nicht, dass das so ernst ist hier gerade.
Ja.
Das war für mich krass so.
Mach das mal in Zeitlupe. Was passiert da? Das heißt, sie läuft dir entgegen oder so? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also wir laufen uns entgegen. Ich habe keine Brille auf, deswegen kann ich sie nicht erkennen. Merke aber, dass irgendjemand stehen bleibt und mich anguckt. Und ich bleib dann halt aufstehen, weil das fand ich dann so skurril und bin dann aufstehen geblieben und kneif die Augen zusammen, um das Bild zu verschärfen und sag dann so, ach du Scheiße, bist du's? Und sie sagt so, nein, ach du Scheiße, bist du's? Und ich krieg dann auf einmal so voll die Glücksgefühle, weiß überhaupt nicht so, was ich machen soll, lauf auf sie zu und sie macht so einen Schritt vor und einen zurück, bleibt stehen, die Hände so angewinkelt und sagt so, und ich war nur so, was ist? Und sie nur so, ja, scheiße, ist jetzt Corona, wir können uns nicht umarmen, wenn das das Ordnungsamt sieht.
Wie krass. 5 Jahre kommst du zurück und dann ist das Ordnungsamt verhindert die freundschaftliche Umarmung um Corona.
Das hätte ich jetzt nicht schöner sagen können.
Ja, das Ordnungsamt, das deutsche Ordnungsamt.
Was macht das an Resonanz dann bei dir?
Ja, das hat mich schon zum Denken angeregt. So, dann dachte ich so, okay, krass, also ist Corona größer, als ich dachte. Ich habe das ja vorher nicht so ernst genommen, muss ich sagen. Also nicht, weil ich das für eine Verschwörungstheorie halte, ganz im Gegenteil. Das ist halt, das ist die Konsequenz, wenn man sich in einem kapitalistischen, antiökologischen Leben dazu entscheidet, so zu leben, wie man lebt, dann ist das die Konsequenz, dass da solche Viren wie Corona auftreten werden. Aber ich hatte nicht auf dem Schirm, dass es so groß wird. War auch eine richtig gute Lektion, weil ich das dann nochmal als Chance gesehen habe.
Inwiefern?
Dass Menschen sich gerade verändern und dass sich gerade System verändern kann. Also Krisen und Chaos sind ja gar nicht so negativ, wie wir das vielleicht so verstehen. Ich meine, Krisen und Chaos, ist, wenn Ordnung herrscht, eine Ordnung irgendwie neu zu ordnen, das macht schon also verbal keinen Sinn, ne? Ordnung zu ordnen irgendwie. Und wenn du dir das halt systematisch vorstellst, etwas, was besteht und in festen Strukturen ist, das zu verändern und durch gewisse Prozesse zu bewegen, ist natürlich schwieriger, als wenn du Chaos hast, so. Das ist ja der Nährboden eigentlich für Neues.
Ja. Haben wir im Moment Chaos? Nimmst du das so wahr?
Nee, noch nicht, aber ich glaube schon. Also Deutschland ist halt krass ordentlich auf jeden Fall. Die haben das schon ganz gut im Griff. Aber es ist ja schon auf jeden Fall Nährboden da für Veränderung. Ne? Also wir haben jetzt vielleicht kein Chaos im Sinne von, dass man sich das durcheinander vorstellen soll, aber es ist ja schon auf jeden Fall gerade ein bisschen Krise. Ne? Leute müssen sich neu strukturieren. Ich meine, guckt euch an. Ja. Was hättet ihr ohne Corona diese Podcasts gemacht?
Nee. Ja. Also dann wäre der Titel auch ein bisschen schräg gewesen. Kein Mensch hätte ihn verstanden. Ja.
Nee, aber ihr hättet ja auch andere Podcasts machen können, ne?
Ja, oder? Genau.
Ja,
schön.
Ja, aber lass noch mal reinzoomen. Wenn du sagst, Mensch, da bewegt sich gerade was. An welchen Situationen erlebst du, dass hier etwas in Bewegung gerät? Deine Freundin habe ich sofort klar. Wow. Was ja. Sind andere Situationen, wo du sagst, das ist anders als das Land, aus dem ich weggefahren bin. Und gleichzeitig sagst du, wir sind weiterhin ordentlich und so. Ne? Also wenn man aus Rojava-Perspektive herkommt, also seid ihr schon Deutsch. So, das sind wir oder ihr, weiß ich gar nicht.
Ja, nee, stimmt schon, ne? Ist dann halt ordentlich, ist halt anders so, auf jeden Fall. Aber es ist ja einfach auch Infrastruktur macht das ja schon mal anders. Das ist ja alles kein, also das ist ja alles wertfrei, ne? Ist ja alles so, ja. Genau. Aber ich sehe das halt jetzt gerade bei Menschen, die auf einmal meinen, in Deutschland Existenzängste zu haben, weißt du? Also zum ersten Mal haben Leute so das Gefühl so, ey, ich glaube, ein Alltag ist gerade bedroht so. Also das Leben, was ich mir bis hierhin aufgebaut habe, ist gerade bedroht. Auch zu Recht, sich diese Fragen zu stellen, ne? Also wie gesagt, jetzt, ich will kein falsches Bild erwecken, das auch, das ist noch nicht mal wertfrei, sondern ich verstehe das so, ne? Ich komme hier hin, aber es ist halt witzig für mich, es ist halt komisch für mich, weil ich davor Existenzangst anders definiert habe. Und
wie?
Jetzt, ja, dass Leute mit ihrem Leben zu kämpfen haben oder für ihr Leben zu kämpfen haben. Dass Leute wirklich hungern auch müssen vielleicht, ne? Es ist halt Krieg so. Also da gibt es halt so eine physische Bedrohung einfach auch. Und alles andere war da nicht wichtig. So. Ich meine, es gab Embargos und die Leute hatten auf einmal keinen Zucker, kein Reis und was weiß ich nicht was. Aber es wurde alles geteilt so. Ich habe nicht eine Sekunde empfunden, dass die Leute Angst haben. So, oh nein, wir haben jetzt gerade, ne, es gab diese Diskussion nicht, gab es nie. Es gab dann immer so, ja, haben wir jetzt, also ganz skurril, ne? Die Leute haben keinen Reis so, treffen sich mit 3 Familien und essen zusammen, ist aber auch kein Thema so. Ist sowieso dadurch, dass das halt so, ne, so, dass die Kultur ist auch so. Treffen sich, essen, die Eltern essen weniger als die Kinder, auch alles selbstverständlich. Und dann so, ja, ey, ganz ehrlich, wann dieses Embargo, naja, egal, sag mal ganz kurz, wann hatten wir denn nochmal unsere Rätesitzung? Also, weil da die Lösung für die Dinge gesehen wird. Also, das ist halt so, genau, der Lösungsprozess befindet sich oder findet halt in diesem Rätesystem statt. Und das ist, dann konzentrieren sich die Leute darauf.
Und jetzt spring noch mal zu dieser Situation in Deutschland. Und Menschen haben Existenzängste und das kannst du auch nachfühlen und alles. Ja. Aber da ist dieses andere. Was ist die Situation, wo du unsere Corona-deutsche Version dieser Existenzängste siehst?
Ja, du hast halt hier, also, ne, du kannst nicht arbeiten. gehen. Du verdienst kein Geld, aber du hast zum Beispiel Kinder. So, ja, natürlich, das ist total schwierig. Ich meine, Eltern, für die gibt es ja auch nichts Wichtigeres als Kinder. Und wenn die Kinder bedroht sind oder sie sehen, dann ist deren Existenz bedroht. Ne? Ich glaube, es geht noch nicht mal um die Person selbst, sondern um die Kinder halt. Und dann aber halt dadurch, dass man zum ersten Mal in so einer Situation ist, gar nicht so viel Alternativen auch. Also, dass man sich in diesem Film auch festfahren kann. Scheiße, mir geht's gerade schlecht so. Aber eigentlich nein, es gibt voll viele Alternativen. Und berechne doch mal, das System verändert sich doch gerade. Ne? Es ist ja gerade Corona und alle müssen umsteigen. Und deswegen sehe ich da halt auch die Chance. Zum Beispiel kannst du jetzt vielleicht, ja, weiß ich nicht, vielleicht kannst du Sachen nicht mehr in dem Sinne ausüben, wie du sie vorher ausgeübt hast, aber du kannst dir das ja umstrukturieren. Du kannst ja neue Sachen machen. So, da hindert dich ja nichts dran. Nur dein Denken hindert dich daran. So. Ja. Und da dachte ich auch nur so, ey, das ist doch gerade nicht Krise. Ganz ehrlich, ist, wenn es ein Problem gibt, gibt es auch eine Lösung. So. Weißt du? Und dass sich dann Leute mehr auf den Lösungsprozess konzentrieren, als ständig immer so meckern auf hohem Niveau dann.
Berfin, ich würde da gerne anschließen. Wir haben ja auch die Tradition in unserem Podcast, dass wir Fragen aus der Vorsendung von unserem Vorgast, von unserer Vorgästin an unseren aktuellen Gast weitergeben. Und unser Gast aus der letzten Sendung hat uns folgende Frage mitgegeben, die ich dir gerne stellen möchte. Wieso machen wir uns keine Gedanken um uns selbst, sondern nur ums Geld?
Weil wir uns nur über Geld definieren. Also das ist das, was ich sein möchte, kann ich immer nur mit Geld. Ich möchte ein Mensch sein, der irgendwie in Ruhe leben kann und seine vier Wände hat. Brauche ich Geld für, um mir eine Wohnung zu holen. Ich möchte, also es ist halt so, Leute verstehen das Leben, also ich kann nur dann leben, wenn ich Geld habe. Das ist halt so voll der Code in uns, ne?
Kann ich nicht trennen. Wie siehst du das? Also wenn du jetzt, kann ich absolut nachvollziehen, check, kenne ich von mir, leider. Ist es bei dir anders? Wie würdest du sagen, du definierst dich jetzt oder vielleicht auch schon vorher eben nicht über Geld, sondern über was anderes?
Nee, ich habe, also, was über Geld definiert? Ja, ich war halt vorher Studentin und arm. So, das ist ja so der Klassiker. Ne? Dann, aber da hatte ich auch keine Existenzängste. So. Das war dann auch okay irgendwie. Aber jetzt auch habe ich, jetzt bin ich da und ich habe halt kein Studium. Also ich habe ja jetzt auch kein Geld so, aber es geht mir irgendwie voll gut. Also weil ich gerade nicht viel brauche.
Wer bezahlt denn die Wohnung oder die da, wo du gerade bist? Wer, also das kostet ja auch sicherlich Geld. Und die Kleidung, die du hast. Also wenn du sagst, du hast kein Geld. Also wie kannst du, ja, wie geht es dir gerade mit dieser Situation im Kopf zu wissen, okay, wahrscheinlich ist das eventuell das Übel, an dem wir kranken, nämlich die Definition über Geld, also Kapitalismus. Ja. Und gleichzeitig bist du in einem kapitalistischen System. Du wartest noch auf die Weltrevolution oder du arbeitest an der Weltrevolution.
Ja.
Und gleichzeitig bist du aber noch gerade in diesem kapitalistisch definierten System und jemand muss die Wohnung bezahlen, jemand muss das Essen bezahlen. Also wie, worüber definierst du dich jetzt gerade, wenn nicht über Geld und wie hältst du das gerade aus?
Ja, das ist halt gerade schwierig, das auszuhalten tatsächlich. Also ich, so mit diesen Einstellungen, die ich zum Leben habe, irgendwie, ich merke, dass das nicht klappt irgendwie vernünftig, ne? So. Naja, und auf jeden Fall bezahlt Mama ja jetzt gerade alles. The good old classic. Das aber, genau. Und ja, die Klamotten, das sind ja alles noch alle die von vorher und so. Aber ja, das ist halt schon, also dass ich jetzt ohne Unterstützung, könnte ich das ja auch nicht machen. Und genau, ich fange ja auch demnächst dann wieder an zu arbeiten und so. Aber genau, das ist halt das Ding, ne? Ich muss halt Geld verdienen jetzt erstmal, um dann irgendwie auf den Beinen zu bleiben. Das ist schwierig, das ist voll schwierig für mich. Also es ist halt auch voll so, das ist eine ziemlich gute Frage, so, die ich mir einfach auch stellen muss jeden Tag, ne? Und mit der ich halt auch zu kämpfen habe. Was dann halt einem immer so wieder die Frage aufwirft, so, habe ich Lust, in so vielen Widersprüchen zu leben oder gehe ich nicht einfach wieder zurück? So.
Gehst du zurück, pass auf, jetzt kommt eine Frage, gehe ich zurück im Sinne nach Rojava oder gehe ich zurück in meinem Kopf in die Zeit 2007?
Jo, das war gut. Zurück nach Rojava. Ja. Also, ne, aber das ist dann halt auch so, ja, oder ist das jetzt schon wieder weggelaufen? Sollte man sich nicht irgendwie diesen Widersprüchen stellen? Und dann denke ich mir halt aber auch, guck mal, wenn du ein neues System aufbauen willst, ne, dann wird es immer diesen Moment geben, wo das eine, das alte mit dem neuen kollidiert. Das kannst du, und das kannst du nicht vermeiden. Das muss ja so sein. Das ist dann ja das Übergangsphasending. So. Und vielleicht befinde ich mich einfach gerade in diesem Zustand und dann muss man ja auch nicht weglaufen, sondern sich genau dem stellen. Und das tut dann auch weh, aber das ist gut, weil Wehtun auch manchmal dazu beiträgt, dass gewisse Lösungen oder Prozesse schneller laufen. Und dass ich dann halt sage, so, ja, es ist dieser Zwischenzustand, in dem man sich befindet.
Und ja. Das heißt, du definierst dich nicht über Geld oder wir denken nur über Geld nach, weil wir uns darüber definieren. Du definierst dich nicht über Geld, sondern du definierst dich sozusagen über die politische Arbeit. Also denkst du, oder andersrum, du denkst nicht nur über Geld nach, sondern auch besonders über Freiheit und Menschsein, weil du dich auch darüber definierst und nicht übers Geld. Habe ich das richtig verstanden, so, was deine Definition, Selbstdefinition ist?
Ja, doch, ja. Ja, das kann man so sagen. Also ich möchte.
Ich würde noch mal ein bisschen reinzoomen, weil ich glaube, Roberto interpretiert gerade ein bisschen. Die Frage, ich würde gerne noch mal bleiben in diesem, das Alte kollidiert mit dem Neuen und du erzählst von der Spannung, die du in dir hast, weil du so bewegt bist von diesen Ideen von Rojava und da würde ich auch sagen, so Ideen, Fantasien haben von Freiheit und diesem Ganzen. Wobei es schon spannend wäre, was ist da die Wurzel? Was ist deine Wurzel, die du vermisst oder die Sehnsucht, die du in Rojava mehr hast spüren können als hier? Und ich bin aber in der hiesigen Welt. Ich muss hier ja Resonanz haben und mit Leuten ankoppeln. Ich muss irgendwie Geld verdienen. Wie gehst du mit dieser Spannung um? Und was ist deine Sehnsucht, die dich treibt?
Die Sehnsucht, die mich treibt, ist halt wirklich diese Gerechtigkeit, ne, für alle und Gesellschaftlichkeit. Also weil ich halt in Rojava das, was ich da an Gesellschaft erlebt habe und an Miteinander leben, das kannst du nicht vergleichen. Du kannst jetzt nicht anfangen, so hier ist da, das kannst du nicht vergleichen, weil es da eben noch so eine Gesellschaft, die Verantwortung füreinander übernimmt, total stark gibt. Genau.
Ich finde, du kannst es total vergleichen, weil du tust es gerade und wir müssen diesen Vergleich auch gut aushalten. Und gleichzeitig sind die Situationen dort andere als hier. Also man kann es nicht replizieren hier in unserer Kultur, vermute ich. Ja. Ja. Aber du erlebst dieses Gemeinschaftliche und obwohl eigentlich formell wenig Reichtum ist.
Genau, total. Oh. Also der Reichtum besteht darin, dass Menschen so ihre Menschlichkeit und ihre Gesellschaftlichkeit bewahren. Das ist es einfach nur. Und das macht einen Menschen so unglaublich reich an Ideen, an Gedanken, an Herz. Und dann ist es halt, kann man halt mit solchen Situationen wie halt kein Geld zu haben oder halt so kritische, du kannst halt alles aushalten, wenn das stabil ist. Das ist wirklich so. Du kannst alles aushalten, wenn das stabil ist, weil du weißt, du fällst nicht.
Was machst du jetzt in Deutschland, wo dieses vielleicht fehlt? Wie gehst du da mit diesem Widerspruch dann um?
Ja, wie gehe ich mit diesem Widerspruch herum? Also ich versuche gerade aktiv zu werden. Ne? Ich bin jetzt seit 5 Wochen da und versuche jetzt gerade Wege zu finden. Und das ist halt auch spannend, weil es Corona gibt, dass man das gerade nicht kann. So, genau.
Das ja, Wahnsinn.
Das hat mir so einen richtigen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich dachte, ich komme, habe voll den Plan, was ich mache. Und komm hier an und das ist Corona. Ich hab mir das halt auch überlegt, damit ich mir nicht in so ein Loch falle. Dass ich mir irgendwie nicht die ganze Zeit die Widersprüche geben muss, so, ne? So. Und dann komme ich und das ist Corona. Und das macht mir so einen Strich durch die Rechnung und ich muss mich jeden Tag damit konfrontieren, dass ich in einem Widerspruch lebe, weil ich gerade gar nicht so aktiv sein kann, wie ich gerne wäre. Genau. Aber auch dafür dann gibt es natürlich Lösungen. Zum Beispiel kannst du bei Online-Seminaren teilnehmen oder selber welche geben. Finde ich jetzt persönlich da natürlich nicht so schön, weil ich mich auch noch nicht dran gewöhnt habe, überhaupt an Internet und online und so. Also nicht, dass es das da nicht gibt, aber ich war halt einfach fernab davon. Mhm. Und genau, das ist dann halt, da muss man sich dran gewöhnen. Aber es ist halt eine Lösung. Also es gibt, ne, du hast halt dieses Ding. Und dann halt einfach rumzufahren, in kleinen Gruppen sich zu treffen und zu diskutieren, ey, die Zeit nach Corona. Und dann denke ich mir halt auch so, ey, wird es überhaupt noch eine Zeit nach Corona geben? Oder ist das jetzt so, begleitet uns das jetzt irgendwie noch unterschwellig die ganze Zeit mit? Vielleicht sogar, sodass Leute können sich nicht mehr umarmen. Also ne, es gibt halt so ganz viele Momente, wo du halt lachen musst, weil du denkst so, krass, es ist so, es sitzt jetzt schon. So, ganz spannend einfach.
Ich möchte nochmal auch anknüpfen, weil du sagtest, die Menschlichkeit. Und wenn das gegeben ist, dann hält das alles andere aus. Wir hatten in den letzten Sendungen öfter genau dieses Motiv, wenn wir nach einem Unterschied gefragt haben oder nach der Chance von Corona für die Gesellschaft, dass auch Menschlichkeit, oder ne, natürlich kommt es darauf an, was wir jetzt darunter verstehen, wie tiefgreifend wir Menschlichkeit jetzt verstehen, aber dass es viele Situationen gab, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen seit Corona, in denen mehr Menschlichkeit in Interaktionen in der Gesellschaft zum Vorschein kam. Jetzt meine Frage an dich, was denkst du, bietet Corona gerade eine Chance, um dieser doch sehr schnelllebigen, vielleicht sogar auch turbokapitalistischen europäischen, deutschen Gesellschaft mehr Menschlichkeit zu schenken, zu geben? Und wenn ja, was müsste jeder Einzelne dafür tun?
Also ich glaube, dass halt Corona wirklich in dem Sinne, das soll man nicht falsch verstehen, ne? Weil Corona gerade einfach auch sehr gefährlich war und Menschen auch das Leben genommen hat, ne? Und da in diesem Rahmen, das ist dann halt ganz sensibel so, aber gerade bietet Corona einfach auch eine Chance, um sich gewissen Dingen einfach so bewusst zu werden, über die man sich hätte vorher vielleicht nicht bewusst werden können, weil man eben diese Ängste zum ersten Mal empfindet. Irgendwie so, ich habe keinen Arbeitsplatz mehr. Oder ne? Halt so, ich kann meinem Alltag gerade nicht nachgehen. Und das ist dann die Chance, das ist aber nicht selbstverständlich, aber die Chance besteht dann darin, dass Menschen mit diesen Gedankengängen, die sie zum ersten Mal entwickeln, dann halt auch produktiv was anfangen. Also nehme ich das jetzt einfach nur hin, dass es gerade nicht läuft und dass ich keinen Job habe und sonst irgendwas, oder stelle ich jetzt fest, dass es doch irgendwie einen Fehler im System geben muss, dass das überhaupt so läuft? Oder woher kommt Corona eigentlich? Ey, was ist das jetzt? Und ich meine, also ist das jetzt, wenn das die Gesellschaft, die ich lebe, oder dieses System, in dem ich lebe, ist das Verursacher für Corona? Also ist dieses antiökologische System, in dem ich lebe, und dieser Turbokapitalismus, der einfach dafür sorgt, dass alles drumherum irgendwie vernichtet wird, außer mein Luxusleben, ist das dafür verantwortlich, dass Corona entsteht? Und wenn ja, wie kann ich dagegen vorgehen? So, weil dann wird es ja immer weitergehen.
Welche Idee hast du dazu? Kurz noch, welche Idee hast du? Was könnte jeder Einzelne machen? Ich meine, du hast ja sozusagen auch Dinge gemacht, die anders sind als die Dinge, die wir jetzt in den letzten 5 Jahren gemacht haben. Ja? Was wäre so, wenn dich jemand fragen würde, Berfin, das ist ja super, was du sagst, ich weiß nur nicht, was ich machen soll, hier in Deutschland. Was würdest du sagen? Okay, fang mal mit diesen 3 Schritten an. Und dann, das führt letztendlich zu mehr Menschlichkeit oder zu, weiß ich nicht, zu einer guten Folge aus Corona.
Also ich glaube, alle einfach organisieren. Sich, also mit Leuten, mit Menschen treffen und diskutieren. Also diskutieren, wie wollen wir mit unserer Zukunft umgehen. Da kann es ja ganz viele verschiedene Ideen zu geben. Also ich sage ja nicht, ich hab meine Ideen und Vorstellungen, die kann ich mit jemandem teilen und irgendjemand. Aber sich anfangen, eben aktiv und bewusst Gedanken zu machen. Weil ich glaube, das Bewusstsein ist halt ausschlaggebend für jegliche Revolution beziehungsweise ausschlaggebend für jegliche Veränderung. Und ich meine, die Leute waren sich einfach viele Sachen nicht bewusst. So. Also bewusst heißt nicht nur etwas zu wissen und irgendwo im Kleinen oder Großen abgespeichert zu haben, sondern Bewusstsein heißt halt auch, das zu spüren. Ne? Und ich glaube, das ist jetzt die Zeit, wo man Bewusstsein entwickeln kann, und das ist der erste Schritt. Also ich sage, du brauchst jetzt nicht irgendwie so, lass mal schnell eine Initiative gründen oder sonst irgendwas, ne? Sondern der erste Schritt für eine solche Gesellschaft, du musst ja Leute abholen, wo sie stehen. Das hat mir mal mein Kommunikationstrainer gesagt.
Sag mal, was hat dir ein Kommunikationstrainer gesagt?
Mein Kommunikationstrainer, bevor ich ins Ausland gegangen bin, der du ja zufällig warst, der hat mir mal gesagt...
Oh mein Gott, ein Werbeblock.
Was sagen Sie dir? Hoffentlich war es gut, was er dir gesagt hat.
Nee, ich war irgendwie richtig aggro auf jemanden, hab den voll fertig gemacht, und dann meintest du so, Berfin, hör mal zu, wenn du Leute überzeugen willst, dann musst du sie abholen, wo sie stehen.
Ah, okay.
So. Ja. Und das muss man ja machen. Und die Leute muss man jetzt abholen. Ich kann nicht zu Leuten gehen und sagen, ey, baut ein System wie in Rojava auf. Das wäre so kontraproduktiv. So und auch so surreal. Das wäre überhaupt nicht die Sache irgendwie. Aber ich kann Leuten sagen, ey, setzt euch doch mal zusammen und macht euch Gedanken dafür. Schafft euch ein Bewusstsein, und dann findet ihr auch Wege, dieses Bewusstsein auszuleben, beziehungsweise in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. So.
Wie schaffst du diese Form von Kontakt, die dieses bewusste Gespräch macht, das eigentlich geführt wird, um was zu verändern? Wo führst du dieses Gespräch, wo du dich verändern lässt von dem, was der andere sagt?
Kannst du überall führen. Ja, kannst du überall führen, aber. Also es gibt ja schon mal überhaupt Strukturen, ne? Alternative Strukturen jetzt in Deutschland so, sind ja nicht alle kapitalistisch. Und da kannst du natürlich in solchen Räumlichkeiten kannst du solche Diskussionen führen, das auf dich einlassen oder andere auch Leute überzeugen. Ja,
du willst was sagen? In kapitalistischen Strukturen kannst du so ein Gespräch nicht führen?
Kannst du führen, aber du meinst ja jetzt, wo es produktiv wäre, ne? Also du, ich kann auch in die Bank reingehen und mit meinem Steuerberater, weiß ich nicht.
Ah, okay, check. Nee, dann verstehe ich den Punkt, den du meinst, ja.
Okay, genau. Und da hast du ja schon solche Strukturen, in denen du dich halt bewegen kannst. Also das müsstest du ja nicht von null aufbauen. Und es gibt ja auch schon Leute, die ein Bewusstsein entwickelt haben und wissen, wo es für sie hingeht. Und da kann man dann auch partizipieren. Ich glaube, dann geht es nur noch so ein bisschen um die Öffentlichkeitsarbeit. Wie kommuniziere ich das mit der Öffentlichkeit, dass Menschen das Gefühl bekommen, dass es Alternativen gibt. So, das ist ein Knackpunkt einfach. Weil es gibt gerade ganz viel. Und vielleicht wissen wir das auch gar nicht so. Aber es gibt gerade, ja.
Genau, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt nur noch für mich zusammenfassen. Das heißt, du würdest sagen, eine Veränderung Richtung mehr Menschlichkeit durch Corona ist darüber möglich, dass ich in Kontakt und in Gespräche und Diskussionen gehe und das in Strukturen, die nicht per se kapitalistisch geprägt sind oder nicht Kapitalismus als, weiß ich nicht, als Überbau haben und dann zu gucken, innerhalb dieser Strukturen, welche Alternativen zur kapitalistischen Lebensweise kann es noch geben. Und das könnte dann der erste wichtige Schritt zu mehr Menschlichkeit in der Gesellschaft nach Corona führen. Richtig verstanden?
Genau. Aber also das will ich jetzt auch sagen. Ne? Also aus dem Grund heraus, dass Kapitalismus der Grund dafür ist, dass wir in solchen Krisen uns befinden und auch immer wieder befinden werden.
Mhm. Ist Corona im Kern ein kapitalistisches Problem?
Nee, ein Problem aus dem Kapitalismus. Es ist kein Kapitalismus, also es ist verursacht vom Kapitalismus.
Warum?
Also, ja, es gibt ja jetzt ganz viele wirre Ideen dazu, wo Corona hergekommen sein kann.
Ja.
Ich gehe jetzt davon aus, ich habe mich davon überzeugen lassen, dass aufgrund unseres Lebensstils sich einfach, ne, es, also ne, Leben ist ja, steht ja nie still, ne? Evolution auch nicht. Also so, der Mensch entwickelt sich auch noch weiter und bla. Es entwickelt sich ja immer alles weiter so. Und das in den Entwicklungen, die wir gerade durchmachen mit einem kapitalistischen System, was einfach, in dem der Mensch nichts wert ist, in dem die Natur nichts wert ist, in dem einfach Werte schon nichts wert sind eigentlich. Das ist meine Einstellung, ne?
Ja,
meine
Position. Ja, ja.
In denen solche Sachen nichts wert sind, halt früher oder später dafür sorgt, dass Krisen verursacht werden, die in Konjunkturen sich äußern können, wo auf einmal irgendwelche Blasen platzen. Aber sich dann auch letztendlich, nachdem wir einfach die Natur so kaputt gemacht haben, auch durch diesen Lebensstil, ne? Die Natur dann sich halt auch weiterentwickelt, aber negativ halt. Und dann gibt's halt auf einmal so ein Virus, der entsteht, ne? Der ja nicht aus heiterem Himmel gekommen ist, so. Es gibt so ein Virus, der entsteht und der dann auf einmal die Menschen bedroht. Und eigentlich ist es der Mensch, der sich selbst bedroht.
Also, ja. Ne, ja. Ich könnte gut mit sowas gehen, dass es viel internationale Reisewaren, Transport und sowas gibt. Und das Folge unseres Wirtschaftssystems, was Ausbreitung wahrscheinlich macht oder möglich macht. So. Bei den anderen Sachen würde ich jetzt nicht sofort mitgehen, weil ich ehrlich gesagt nicht weiß, woher der Virus kommt. Ich weiß nur, dass er da ist.
Ja. Da gibt es
ganz viele Ideen dazu. Das spannende Moment, das höre ich bei dir raus, aber du bist da ein bisschen, du polarisierst mehr. Also du machst mir gerade einen Kapitalisten, merke ich auch wieder, huch, ich fühle mich hier angesprochen. Ist ja interessant. Ja, weil du einen anderen Unterschied machst. Und gleichzeitig höre ich bei dir eine ähnliche Sehnsucht raus, wie ich auch bei anderen Leuten gehört habe, nach lass doch mal die Rolle beiseite legen und uns wieder als Menschen begegnen.
Ja, voll.
Also, dass du das auch in diese Erinnerung aus Rojava, meine Fantasie, dass das in eine ähnliche Sehnsucht geht. Und dass das die Chance auf eine andere Begegnung ist. Und eben ins Gespräch gehen und aber... Wenn ich dich sozusagen provoziere im Sinne, kann man es nicht im Kapitalismus sagen, ja gut, wenn ich jetzt in eine Bank gehe, die ist ja auch zu, es geht gar nicht so einfach. Aber dann sind Leute, dann bist du mit jemandem, der formell in seiner Rolle ist, dann kannst du natürlich kein produktives Weltgespräch führen. Genau. Aber könnte man diesen gleichen Bankmenschen abends irgendwo treffen, wo er hingeht und wie kann man dazu, also diese Art von Diskurs führen, dazu kann ich mich Sehnsuchtswerts gut verbinden.
Ja.
Ja, ich. Ja, das, wenn jemand richtig, richtig gut zusammenfassen kann, dann ist es Marc. Love him for that. Ich habe eine Frage, Berfin, jetzt, wo wir quasi in die letzte Kurve auch des Gespräches gehen. Ja? Begleitet uns durch alle bisherigen Sendungen auch die Frage, die unser allererster Gast, der Thomas, gestellt hat, die ich auch dir stellen möchte. Haben wir jetzt auch gerade ein Stück weit vielleicht sogar schon angeschnitten. Welches Licht scheint durch die Brüche, die gerade einfach da sind? Ja? Und Brüche sind ja wirklich mannigfaltig. Brüche, es gibt jetzt bei dir gerade diesen Bruch, dass du vor 5 Wochen, seit 5 Wochen wieder zurück bist. Es gibt diesen Bruch, dass das Leben zum gewissen Teil stillsteht, das gesellschaftliche Leben, das Wirtschaftsleben und so weiter. Und was würdest du sagen, welches Licht scheint durch diese Brüche hindurch?
Ich hab die Frage jetzt nicht so ganz verstanden. Oder ich war Nee, habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Ja, ich will machen, versuch mal eine andere Formulierung. Ja. Ja. Der Thomas sagt, das ist so, als würde dieses ganze System gerade Brüche kriegen. Und es gibt ein neues Licht, was da durchscheint. Hm. Was sind diese Lichtstrahlen, die neugierig machen auf das neue Normal?
Ja, es ist auf jeden Fall die Hoffnung und der Mut. Also Hoffnung und Mut auf jeden Fall. Ich glaube auch zwei die wichtigsten Eigenschaften eines Menschen.
Ja. Roberto, du hast die letzte Runde eingeläutet und wenn ich hier auf die Uhr gucke, zu totalem Recht. Wenn du guckst und diese Folge Revue passieren lässt, was liegt bei dir oben auf? Was macht bei dir Resonanz?
Ich habe es noch nicht sortiert, aber es liegt natürlich eine Kapitalismuskritik oben auf. Es liegt oben auf, wirklich nochmal in Alternativen zu denken. Ne? Ist es nicht auch anders möglich als ... Es liegt für mich oben auf eine Befreiung von der eigenen Verkrustung durch die eigene Sozialisierung. Und hinterfragen. Und noch viele andere Fragen, die sich anschließen. Das liegt oben auf. Und nach wie vor, ich bin tatsächlich ein Stück weit stark irritiert, dass Rojava nicht vorkommt in der deutschen Medienlandschaft. Das muss ich einfach nochmal so sagen. Also zumindest nicht in den Medien, die ich so konsumiere. Böse Zungen würden sagen, Mainstream-Medien. Da ist noch Nachholarbeit für mich. Marc, was liegt für dich oben auf?
Ich habe mit Berfin eine streitbare junge Frau kennengelernt. Was bei mir oben aufliegt, ist dieser Wunsch nach Authentizität. Also ich fahre für eine Feldforschung irgendwo hin und merke, das ist nicht richtig. Du triffst eine Konsequenz. Ich muss es praktisch machen, hast du gesagt. Du erzählst von Rojava als einem Erlebnis, was dich verändert hat. Und wo du eine Frage stellst, ist es mein Wissen oder ist es unser Wissen? Wie kann ich andere Leute mit einladen zum Wissen? Ich nehme mit diesen, dass du mich zum Kapitalisten machst, könnte mich fast ärgerlich machen, weil ich dich gerne von dir lernen möchte. Und wie können wir die Verbindung schaffen? Und gleichzeitig hast du Lust darauf, auf solchen Diskurs? Ich nehme mit dieses Bild, das Berfin hat von der Freundin, die sie dann nicht umarmen kann, wo ich sage, ja, wie absurd. Nach 5 Jahren, so ist das Corona richtig verstanden? Und das ist gleichzeitig das, was Corona mit uns macht. Ja, Corona habe ich nicht so ernst genommen und gleichzeitig ist es damit total in a nutshell da. Ich sehe die Sehnsucht. Und Sehnsuchtswerts kann ich mich leicht verbinden. Das ist etwas, was bei mir oben auf ist. Und dieser Satz halt so nach Corona hat mir einen totalen Strich durch die Rechnung gemacht. Weil es gleichzeitig da ist.
Ja.
Aber Berfin, wir reden über das Gespräch. Welches Gespräch hast du erlebt? Sind wir dir damit gerecht geworden, mit dem, was wir oben aufliegen haben?
Ja, doch, seid ihr. Also ich finde es halt, ich fand das Gespräch deswegen so spannend, habe jetzt auch gar nicht gemerkt, wie krass die Zeit so verlaufen ist, weil Fragen auch gestellt wurden, die ich mir eigentlich selber auch zwischendurch mal stellen sollte. Genau. Und das war halt sehr gut. Also das war sehr wertvoll für mich, dass ich da halt einfach nochmal so, und das auch dann nochmal zu merken, so ich glaube, ich bin relativ polarisierend. Wie gehe ich damit um? Muss ich da irgendwas ändern, vielleicht um ja nicht polarisieren zu sein, aber vielleicht Leute besser überzeugen zu können oder so. Also es war für mich jetzt auf jeden Fall ziemlich wertvoll und wichtig, einfach diese Fragen gestellt zu bekommen und für mich die letzten 5 Jahre oder gerade das Ankommen auch so zu verarbeiten, beziehungsweise gerade so ein bisschen strukturierter zu denken. Und da kann ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken, so dass das sehr schön war und sehr angenehm auch. Ich hatte ja am Anfang schon so ein bisschen die Sorge, so, oh je, wie wird das jetzt werden, so? Menschen, die keine Ahnung von Rojava haben und vielleicht ein falsches Bild auch. Und dann muss das so rechtfertigend werden oder nicht? Und das, jetzt fühle ich mich irgendwie noch besser als vorher so.
Schön. Berfi, ich möchte dich jetzt nochmal einladen, sozusagen kurz vor der Zielgeraden, auch nochmal uns eine Frage mitzugeben für unseren nächsten Gast, unsere nächste Gästin. Eine Frage, die du dich schon jetzt vielleicht auch öfter, die du dir gestellt hast, die du dich gefragt hast, und wo du entweder noch keine Antwort oder immer wieder wechselnde Antworten hast. Also was denkst du, ist eine spannende Frage, die wir auch in unserer nächsten Sendung stellen können?
Habe ich tatsächlich.
Schön.
Habe ich in letzter Zeit alle Menschen, denen ich begegne, weil mich das so irritiert hat. Wir haben Corona, einen Ausnahmezustand, einen kompletten neuen Zustand, sind aber irgendwie, unabhängig von Wirtschaft, aber auch von Wirtschaft, also irgendwie sind wir voll gut vorbereitet gewesen. Und das ist nicht, weil wir darauf vorbereitet waren. Das ist jetzt nicht dieses Verschwörungstechnische, das sage ich halt auch immer. Nein, sondern unsere Gesellschaft ist eigentlich schon, glaube ich, also frage ich mich jetzt, ist unsere Gesellschaft schon so krass voneinander getrennt? Sind Menschen schon so weit voneinander entfernt und ist das Leben schon so krass digitalisiert, dass man tatsächlich auf so ein spontanes Phänomen wie Corona einfach vorbereitet war? Also wisst ihr, was ich sagen will?
Mhm.
Also ist doch voll...
Ja.
Also
warum haben wir so wenig...
Ja. Nee, sag ruhig.
Ja, ich höre raus, warum haben wir eigentlich so wenig Effekt daraus gehabt?
Ja,
warum sind wir dann noch viel mehr verrückt geworden? Weil alles so normal weitergelaufen ist.
Ja.
Ja. Voll. Okay, ja, spannend. Danke.
Ja, und die weitere Frage ist, du hast diese Folge gestaltet. Welchen Untertitel gibst du dieser Folge?
Corona auf in ein selbstbestimmtes Leben. Geht das?
Corona auf in ein selbstbestimmtes Leben. Wundervoll.
Er kann doch auch mal was Positives haben, dieses Corona.
Ja. Berfin, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, können wir gerne mal darüber diskutieren. Ist es möglich, ein linker Kapitalist zu sein? Das ist so für mich nochmal so eine Frage, die wir gerne in der Fortsetzung besprechen können.
Ja, können wir.
Und zum anderen möchte ich mich bei dir bedanken. Ich wusste ja in den 5 Jahren tatsächlich auch eine Zeit lang nicht, ob du überhaupt noch lebst. Ja, ich habe schon gedacht, dass du irgendwo bist, was nicht Deutschland ist. Umso schöner, dich jetzt hier in dieser Sendung in all deiner Blüte zu hören und in all deiner Streitbarkeit. Das finde ich total bereichernd. Vielen, vielen Dank dafür, dass du dich dazu bereit erklärt hast. Vielen Dank auch an dich, Marc. Das ist unglaublich toll, dich an meiner Seite zu wissen. Und ich schenke dir, Marc, das letzte Wort dieser Sendung.
Roberto, dir vielen Dank und allen Hörerinnen und Hörern an den Sendern vielen Dank für auch diese wieder spannende Sendung. Wenn es euch gefallen hat, guckt bei uns auf der Website vorbei. Schaltet gerne wieder rein, stay tuned und bis zum nächsten Mal. Ein nordisches Tschüss.
Ciao.